wirklich ein Abenteuer. Ich meine, es gibt ja Leute, die richtig begabt sind dazu, ne,
und so einfach so Sachen aus dem Ärmel schütteln. Aber auch das hat Gott in ein Leben, in ein Herz hineingegeben. Und so ist es auch heute. Ich bin vorbereitet und bin mal gespannt, was der Herr so dann macht. Ja, wir feiern heute Ostern. Und wir hatten vor 2 Tagen oder 3 Tagen, am Freitag, hatten wir Karfreitag. Das eine, Auferstehung und Leiden und Sterben hängen zusammen. Ohne Auferstehung, ohne Leiden und Sterben gibt es keine Auferstehung. Und das ist so schön, Jesus hat es ja angekündigt, schon zu seinen Lebzeiten. Wir lesen in den Evangelien von diesen 3 Leidensankündigungen. Und 3-mal hat er seinen Jüngern gesagt und bei den Gelegenheiten, die sich dann geboten haben, und ich werde verfolgt werden, ich werde leiden und ich werde sterben und am 3. Tage wieder auferstehen. Und Halleluja, es ist geschehen. Aber das war ein Weg, das war ein Kampf. Aber auch das hat er gewusst. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 13. Er hat gewusst, dass es die letzte Stunde war, dass die letzte Stunde kommen würde, steht da so sinngemäß. Und Johannes 18 steht auch sowas, ne? Da schreibt der Johannes, weil aber Jesus alles wusste, was auf ihn zukommen würde, was ihm begegnen würde. Jesus hat es gewusst von Anfang an. Er ist mit einem Auftrag gekommen, mit einem Ziel, mit dem Willen Gottes zu tun. Ich lebe, meine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Alleine dafür, voll ausgerichtet auf den Willen des Vaters. Ja, als er geboren wurde, sagten die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen und ein Wohlgefallen. Friedefürst, so war er angekündigt bei Jesaja, der Friedefürst würde kommen. Aber das war nicht nur einfach ein Fingerschnippen. Er musste einen Weg gehen und diesen Weg wusste er, den kannte er. Und das war kein leichter Weg. Im See Genetze, im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt und wäre am liebsten gegangen, ganz menschlich, weil ihn die Furcht ergriffen hat. Aber er hat sich voll dem Willen des Vaters ausgeliefert und hat dieses Leiden, diese Tortur auf sich genommen, zu sterben am Kreuz. Und ich möchte jetzt so zu Anfang Johannes 19, so diese Geschichte mal ganz kurz betrachten. Das sind so Vers 17 und das geht dann bis Vers 37. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Ne? So, da ist dann nur so beschrieben, dass er, nachdem er verurteilt war und gemartert worden war auch schon, trug er das Kreuz. Und dann kam er auf den Berg, ne? Golgatha, Schädelstätte, wo die Leute halt, die Verbrecher, gekreuzigt wurden. Und da steht dann, und es waren 2 Verbrecher an seiner Seite. Und der Pilatus hatte eine Tafel gemacht, wo dann drüber stand, der König der Juden. Und darüber regten sich der Hohepriester auf. So, das ist die Geschichte, ihr kennt das alles, ja. Und dann waren die Soldaten da, die nahmen seine Kleider und warfen das los über die Kleider, um die Sachen dann aufzuteilen. Und dann stand seine Mutter da. Und hier steht der Bruder oder der, ne, der Jünger, der, den Jesus lieb hatte. Ne, das ist Johannes selbst. Und er ordnete die Verhältnisse neu. Du Mutter, du hast einen neuen Sohn. Sohn, du hast eine neue Mutter. Kümmere dich. Und dann kommt dieser Satz, wo er sagte, ich habe Durst. Und dann wurde ihm dieser Schwamm mit Essig gegeben. Oder weiß ich genau, Essig, irgendwas mit Essig. Voll Essig steht hier. Da stand ein Gefäß voll Essig. Dann haben sie ihm das gereicht und er hat davon getrunken. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Neigte den Kopf und übergab den Geist. Das klingt erstmal so für mich. Er wusste, jetzt ist der Moment, an dem ich sterbe. Er willentlich, so klingt das, ergab er in dem Moment seinen Geist, weil es vollbracht war. Ich habe es zu Ende gebracht. das, was mir Gott, mein Vater, aufgetragen hat, meinen Auftrag, seinen Plan zu erfüllen. Ich habe es erfüllt, bis auf den letzten Punkt. Es ist vollbracht. Das klingt ja eigentlich komisch, ne? Wenn jemand zum Tod verurteilt ist. Stell dir vor, in Amerika sitzt jemand, der soll die Giftspritze kriegen oder irgendwie, ne? Todesurteil. Und der macht es mit seinem letzten Atemzug, ha, fertig, geschafft. Passt nicht in meinen Augen, wenn jemand zum Tode verurteilt ist. Da ist doch eigentlich der Kampf ums Leben, das ganz Natürliche. Aber Jesus hatte einen anderen Blick. Er hatte den Blick, ich habe den Auftrag meines Vaters erfüllt. Das, was ich tun sollte, ist geschehen. Und wie ich gerade schon sagte, er hatte das alles gewusst im Vorhinein. Jesus ist einen Weg gegangen, bis zum letzten, für den Vater, für uns, um uns zu befreien. Ja, was war denn das so? Was war denn da vollbracht? Ja, wenn wir so das Alte Testament sehen, so das alles, es gibt so viele Verheißungen auf Jesus und wie die ganze Geschichte laufen würde, was so hindeutet auf ihn. Und wenn wir dieses Johannesevangelium Kapitel 19 lesen, da sind 3, 4 Stellen, wo dann der Johannes immer wieder schreibt, so wie die Schrift das sagte, damit die Schrift erfüllt wird. Er hat das alles, was Gott hat sagen lassen, wie der Messias, wie der Erretter sein würde, was um ihn geschehen würde, das hat er alles wortwörtlich erfüllt. Ja, da ist zum Beispiel, als sie über das Los über seine Kleider warfen, ne, steht da, damit wurde die Schrift erfüllt, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich aufgeteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Oder als er sagte, das mit dem Durst, das war auch irgendwann, damit die Schrift, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde. Ich habe Durst. Und wenn du das im Bibeltext liest, dann findest du die Verweise zum Alten Testament. David, Jesaja, Zacharja und so weiter. Alles die Propheten, die Jahrhunderte vorher gelebt haben. Die Schrift von Gott eingegeben, Gottes Wille, so würde er sein, hat er bestätigt. Schon alleine an diesen Dingen kannst du ablesen, wer Jesus ist. Nachdem er gestorben war, war es dann üblich so, weil der Sabbat anstand, da war die Bitte, nehmt doch diese Männer da vom Kreuz, weil der Sabbat kommt. Und damit es schneller geht, das Sterben, wurden ihnen die Beine gebrochen. Und bei Jesus steht da, dass sie ihm nicht die Beine gebrochen haben, denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Es soll ihm kein Bein zerbrochen werden. Stattdessen haben sie nochmal getestet und ihm den Speer in die Seite gerammt. Und wieder sagt eine andere Schriftstelle, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Johannes hat das hier alles zitiert. Aber es war ja noch mehr, ne? Wenn wir so sein Leben ansehen, ja, Gott hatte dem David gesagt, dass er einen Thron aufbauen würde, als David ihm ein Haus bauen wollte. Das lesen wir im 2. Samuel. Und er sagt, nee, aber ich werde dir ein Haus bauen, einen Nachkommen, der auf dem Thron in Ewigkeit sitzen wird. Und er hat das beschrieben. Und das ist Jesus. Das war vorhergesagt schon. Er würde von einer Jungfrau geboren werden. Er wäre der Erlöser und der Friedefürst, was ich gerade schon mal sagte. Er würde in Bethlehem geboren werden. Es würde ein Wegbereiter vor ihm herlaufen, der Johannes, und sagen würde, bereitet dem Herrn den Weg. Er würde in einem Eselsfohlen in Jerusalem einziehen, Hände und Füße durchbohrt haben, mit Verbrechern gekreuzigt, die Seite durchbohrt, hatte ich schon. Es würde eine Sonnenfinsternis sagen, im Grab eines Reichen liegen, bei einem Reichen, Jesaja 53. Diese Dinge haben sich alle erfüllt. Jesus hat es vollbracht. Das Wort seines Vaters ist erfüllt. Er hat es bis auf den letzten Punkt hoch am Kreuz. Amen. Erfüllt. Er hat es erfüllt. Und nicht nur das. Das ging ja, wenn wir dann so die Geschichte, wir wissen ja darum, aber ich will das heute einfach nur mal so uns vor Augen führen. Worum ging es denn? Uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Aus der Knechtschaft der Trennung von Gott. Uns, die Schöpfung Gottes, die Krone der Schöpfung Gottes, den Menschen, zurückzuführen in seine Gegenwart. Den Tod zu besiegen, die Macht des Teufels über uns zu brechen. Darum ging es. Und wir wissen ja die Geschichte, das hatte seinen Anfang genommen, 1. Mose 2. Ja, als Gott dann mit Adam und Eva im Garten Eden war und ihnen da sagte, ihr dürft von allem essen, nur da von diesen beiden Bäumen nicht. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nichts essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Gott sagte ihnen, hör mal zu, ich rede zu dir. Ich sag dir was für dich wichtig ist, für dein Leben. Verhalte dich so und so, tu das und das nicht. Wenn du das und das doch tust, dann passiert was mit dir, was nicht gut ist für dich. Du wirst, in einer anderen Übersetzung steht sterbend sterben. Der Tod hält Einzug. Ja, das ist so auf das Physische bezogen einerseits, aber auch auf das Geistliche. Du wirst getrennt sein von mir, aus der Gegenwart des Lebendigen, des Lebens herausgerissen werden. Das heißt das alles für mich. Du wirst sterben. Und wir kennen ja diese Geschichte, ne? So, dann kam die Schlange und verführte Eva. Und die Frau sah, das ist Kapitel 3, Vers 6 im 1. Buch Mose, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. So, was war da passiert? Vorher hatte die Schlange gesagt, ihr könnt ruhig davon essen. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Adam und Eva glaubten an diesem Punkt der Schlange mehr als Gott. Sie schenkten der Schlange ihren Glauben. Da gab es keinen Beweis dafür, für das, was die Schlange gesagt hatte. Das war die Verführung. Folge mir, glaub meinen Worten. Ja? So, sie glaubten den Worten der Schlange. Und das ist so, auch wenn wir das nicht tagtäglich so erleben, aber im Geistlichen ist das so. Wem du glaubst, dem gibst du Herrschaft über dich. Du kannst Gott glauben. Du kannst ihm nicht glauben, aber dann bist du nicht im luftleeren Raum, sondern wenn du Gott nicht glaubst, glaubst du dem Fürsten dieser Welt. Wir sind hier in seinem Herrschaftsbereich. Den hat er damals gewonnen. Den hat er damals bekommen. Herrschaft, Macht. Und er verführt zur Sünde. Und die Sünde, die drückte sich ganz einfach in dem aus, dass Gott seinen Fluch aussprach, sowohl über die Schlange als auch über Adam und Eva, und sie aus seiner Gegenwart verwies. Und Gott, der Herr, sprach so und so und so und so und wies ihn Gott, der Herr, den Menschen, wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaute, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ die Cherubim mit dem flammenden, kreisenden Schwert östlich vom Garten Eden lagern, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. kein Eingang mehr in die Gegenwart Gottes. Trennung, dem eigenen Willen ausgeliefert. Sünde, ohne Gott leben. Das war passiert. Aber Gott hatte an dieser Stelle auch schon ganz klar gesagt, die erste Verheißung auf das Kommen Jesu. Und ich will, sagte er zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und da ist beides drin. Er würde besiegt werden. Den Kopf zertreten, das überlebt man nicht so leicht. Ja, zermalmen steht da sogar im Urtext. Zermalmen, kleinbröseln, Matsche machen. Er wird dir den Kopf zertreten. Aber es würde nicht ohne Leid für ihn, in Klammern Jesus, abgehen. Du würdest ihn in die Ferse beißen. Beides ist damit drin. Beides ist angekündigt. Halleluja. Und das musste Jesus erleiden. Und das war der Auftrag, zu siegen, dem Feind den Kopf zu zertreten, aber selber dabei zu leiden. Weil der Sünde Sold ist der Tod. Und der Sünde Sold, der Tod. Die Sünde schreit nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Jemand muss diese Schuld bezahlen, damit der Tod überwunden wird. Und dazu ist Jesus gekommen. Er nahm das alles auf sich für uns. Und eine der härtesten oder besten, schönsten Verheißungen und Prophezeiungen auf Jesus ist die von Jesaja. Wir kennen sie alle. Aber ich möchte mir auch heute mal die Zeit nehmen, kurz das zu lesen hier. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er warf auf ihn unser gottloses Leben, die Ferne, das Eigenwillige, das Verstoßen gegen Gottes Willen, die Lieblosigkeit. Alles, du kannst da noch viel, viel mehr dranhängen, warf Jesus auf ihn. Er warf Gott auf Jesus, damit er die Strafe für unser Versagen trug. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hatte ich schon, ne? Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Hast du dich schon mal gefragt, warum das da steht? Er tat seinen Mund nicht auf? Für mich ist das so klar. Er hatte ein anderes Ziel. Er wollte sich nicht wehren. Er wollte nicht dagegen aufstehen. Er wollte nicht weglaufen. Er wollte den Weg gehen, der nötig war. Das wollte Jesus. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen und sein Geschlecht, wer will es beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volks geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen war er, als er gestorben war. Obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, aber der Herr wollte ihn so zerschlagen. Mit Krankheit. Der ganze Zorn Gottes entlud sich. Jesus war auch vollkommen bereit, diesen Kelch des Zornes Gottes zu trinken. All das, worüber Gott sich ärgert, worüber er zornig ist, all die Sünde, all das Verbrechen, all das gottlose Leben hat Jesus aufgenommen. Im Johannes 18 sagt er zu Petrus, als die Soldaten kommen und ihn gefangen nehmen wollen, dann haut Petrus dem einen Ohr ab und dann sagt Jesus sinngemäß: Soll ich denn nicht den Kelch, den mir mein Vater reicht, trinken? Das ist der Kelch des Zornes. Er hat es alles auf sich genommen und Gott wollte es so, wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und jetzt hört mal, und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Der Plan Gottes wird durch Jesus Christus gelingen. Ist da schon vorhergesagt, sagte der Jesaja 700 Jahre vorher. Es wird gelingen durch den, der da kommt. Amen. Amen. Jesus hat es getan. Ja. Das war das eine. Er befreite uns von der Sündenschuld. Aber er besiegte auch den Teufel. Er hat ihm wirklich den Kopf zertreten. Das ist das Schriftzeugnis. Als er sich vorbereitete und schon in Jerusalem war, sagte er zu seinen Jüngern, im Johannes 12 steht das, nun wird der Fürst dieser Welt, und das ist der Teufel, ausgestoßen werden. Jetzt ist es soweit. Der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel, wird besiegt. Und in Hebräer 2, Vers 14 steht, Jesus wurde Mensch, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und weiter lesen wir, er hat die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet und über sie triumphiert. Er hat gesiegt. Das ist das Schriftzeugnis Jesu. Und dann, das ist dieses Geschehen, um diesen Satz, es ist vollbracht. 3 Tage später lesen wir dann im Lukas-Evangelium die Geschichte im Kapitel 24, die Geschichte um die Auferstehung. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, die Frauen, und einige mit ihnen zum Grab und brachten die Salben, die sie bereitet hatten. Sie wollten ihn salben, weil das die Sitte und das Gebot war. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ganz ratlos waren, da traten 2 Männer in glänzenden Gewändern zu ihnen und sie erschraken und neigten ihr Gesicht zur Erde und nieder. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Er ist nicht hier bei den Toten. Er ist auferstanden. Und ich finde das so toll. Er ist auferstanden. Wisst ihr, all das, was er zusammenfasste mit diesem Wort, es ist vollbracht, findet seine Legitimation, seine Beglaubigung, den göttlichen Brief dazu, das ist so, in der Auferstehung. Amen. In der Auferstehung. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Da ist der Paulus in Athen im Areopag und predigt dort. Und da sagt er einen Satz. Augenblick. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Weil er an einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott, also ich verstehe das. Ich bin Beamter gewesen. Ja? Ich habe mit Dienstsiegeln gearbeitet. Manchmal kamen Leute zu mir, kannst du mir mal die Kopie von diesem Schreiben beglaubigen? Und dann habe ich da einen kleinen Text zugeschrieben und ein Dienstsiegel. Ein Siegel draufgehauen. Das stimmt mit dem Original überein. Was hier steht, entspricht der Wahrheit. Was hier steht, ist so richtig, beglaubigt. Und das hat Gott getan mit der Auferstehung zu Jesus. Er hat gesagt, alles das, was ich vorhergesagt habe, ist in Jesus zur Erfüllung gekommen. In ihm ist mein Ja. Ja, so ist es. In ihm ist meine Zustimmung. Ich bestätige das. Jesus ist mein Sohn. Er ist auferstanden, damit ihr sehen könnt, dass meine Vorhersagen alle zur Erfüllung kommen und dass ihr frei sein könnt von Sünde und Knechtschaft, von Tod und Leid und Krankheit. Ihr könnt frei sein, weil Jesus, ich bestätige ihn, er ist auferstanden. Er hat das Leben in Fülle. In ihm sind unsere Wunden geheilt. In ihm haben wir Hoffnung und Frieden und Zuversicht auf ewiges Leben. Ja? Wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Wisst ihr, was das heißt, dass Jesus auferstanden ist? Hoffnung auf Gnade. Weil er unsere Sündenstrafe getragen hat. Wir brauchen uns nicht mehr vor Gott rechtfertigen. Wir haben Hoffnung auf Gnade. Gott ist barmherzig mit uns. Ich habe dazu eine Bibelstelle, Titus. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Und jetzt überspringe ich. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk des Eigentums zu reinigen. Und später, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, erschien, hat er uns nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit, lasst mich sagen, seiner Gnade, gerettet. Er hat uns aus Gnade errettet, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt werden. Erben sein gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist die Gnade. Und wenn wir diesen Text mal eingehender studieren, da ist in den Versen 12 davon, dass diese heilbringende Gnade uns erzieht, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen können und besonnen sind und gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Das ist Gnade. Weißt du, wenn du dich veränderst und in diesem Weg mit Jesus gehen kannst, dann ist das Gnade und das ist alles am Kreuz geschehen. Es ist nicht nur Begnadigung, deine Sündenschuld ist dir vergeben, jetzt einmal. Nein, das ist so diese liebevolle Herabneigung unseres Gottes. Ich nehme dich an die Hand und ich habe Gnade mit dir, dass du gehen kannst, dass du bestehen kannst auf diesem Weg. Ich erziehe dich, ich lasse dich erkennen, wer ich bin. Du sollst heil werden. Ich bin bei dir bis zum letzten Tag. Das ist nicht nur einmal ein Ja sagen zu Gott, vergib mir meine Sünden, sondern er nimmt dich an die Hand und in seiner Gnade und Barmherzigkeit führt er dich. Die Gnade. Wir haben Hoffnung auf Gnade immer wieder. Halleluja. Und auf Gerechtigkeit. Ja, ich lese mal Galater 2,16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Der Glaube an Jesus rechtfertigt uns. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Durch Glauben an die Auferstehung. Durch Glauben, dass Jesus alles getragen hat. Das macht uns gerecht vor Gott. Du bist gerecht, wenn du glaubst. Und ist das nicht schön? Ist das nicht schön, wenn du vor deinem Gott hintreten kannst und nicht mehr diese Anklage des Fehltrittes, des Versagens in deinem Herzen haben musst? Wenn du wissen darfst, ja, ich habe versagt, aber seine Hand streckt sich zu mir aus und die Gnade ist da und ich bin gerechtfertigt vor ihm. Ich habe Rechtfertigung. Halleluja. Und was daraus hervorgeht, ist Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Frieden mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Es gibt für meine Seele nichts Kostbareres als Frieden. Jaget dem Frieden nach. Er fordert uns immer wieder ein, auf dahin zurückzukehren, zum Frieden miteinander und vor allem mit Gott. Das haben wir in Jesus, in seiner Auferstehung. Es ist besiegelt durch unseren Vater. Du darfst Frieden haben mit Gott. Deine Seele darf zur Ruhe kommen. Einkehren in seine Ruhe. Du darfst vor ihm stehen, ohne zittern zu müssen vor dem, was jetzt kommt. Du darfst einkehren. Du bist gerecht und darfst vor ihm stehen und wissen, er schaut dich an und es ist Frieden zwischen dir und deinem Vater in Ewigkeit, weil Jesus es gemacht hat. Und ja, noch viel mehr. Viel mehr. Nicht nur, dass du Frieden hast und gerecht bist und Gnade empfängst. Nein, er sagt zu dir, ich habe dich auserwählt, dass du leben sollst. Du hast ja gesagt und ich schenke dir das Leben, so wie mein Sohn auferstanden ist, als Erster der neuen Schöpfung. So wirst du auch auferstehen. Halleluja. Als Jesus mit Martha und Maria sprach, wo steht es? Johannes 11. Jesus sprach aber zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was ist denn das für ein blöder Satz? Wenn du stirbst, bist du tot. Da lebst du doch nicht mehr. Ne? Nach normalem Verständnis. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Ja, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen seitdem an Jesus geglaubt haben und gelebt haben und dann doch gestorben sind. Aber er sagt doch hier, der wird niemals mehr sterben. Er hat einen ganz anderen Blick. Er guckt doch auf die Ewigkeit. Du wirst auferstehen. Du wirst bei mir sein. Du wirst was von meinem Leben haben, wenn du an mich glaubst. Das wird in deinem Leben sein. Es wird da sein. Du wirst leben. Der Tod hat keine Endgültigkeit mehr für dich. Du wirst leben. Die Hoffnung der Auferstehung. Halleluja. Du wirst leben. Glaubst du das? Amen. 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 Und dann bin ich schon bei diesem fast letzten, ewiges Leben. Die Auferstehung führt doch dann in das ewige Beisammensein mit unserem Herrn. Ja, so wie er als Erster auferstanden ist, so werden wir bei ihm sein. Und das für die Ewigkeit. Da könnte ich jetzt auch drei Bibelstellen, aber das tue ich nicht. Ich tue nur eine. Ich bin ja immer sehr gründlich. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, höre, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist auch eine Botschaft Christi. Er ruft uns zu glauben, damit wir ewiges Leben haben. Und ich kann diese Predigt nicht beenden, ohne diesen schönen Satz ein paar Verse vorher zu lesen. Weil dieser Satz drückt aus, warum das alles geschieht. Warum Gott nicht dabei stehen geblieben ist, den Menschen aus seiner Gegenwart zu verweisen. Warum er sich aufgemacht hat, den Menschen zu retten. Warum er bereit war, selbst bis in den Tod zu gehen. Warum er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Es ist Gottes überschwängliche, nie vergehende, reine, hingebungsvolle, vollkommene Liebe. Er ist Liebe, sagt das Wort. Er ist Liebe, er kann nicht anders. Er liebt dich. Er liebt dich. Jesus ist für dich gestorben, weil der Vater dich liebt. Gott, schenke uns Gnade, dass das in unsere Herzen fällt. Dass es groß wird in unseren Herzen. Dass wir das nicht nur wissen, sondern in unseren Herzen empfangen können. Dass es unser Geist erfüllt ist von dem Wissen,